Inken und Alo, ja, die haben derbe Themen. Inken und Alo, was dich bewegt. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was dich bewegt. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr Lust habt, uns zuzuhören, wobei uns diesmal gar nicht Inken ist, sondern Sophia. Hallo, liebe Sophia, schön, dass du da bist.
Hallo, hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute einmal den Podcast mit aufnehmen darf.
Danke, dass du mit mir einen Podcast aufnimmst.
Ja, und ich habe immer gedacht, dass das Gesinge eingespielt ist. Aber du singst das einfach jedes Mal live.
Ja.
Ja, lustig. Das war mir nicht bewusst bis jetzt.
Wir haben am Anfang mal einen Jingle produziert mit jemandem, der Musik produzieren kann. Und dann ist ein anderer Jingle rausgekommen, den ich auch cool fand. Aber es war also erstens haben wir einfach unsere ZuhörerInnen gefragt im Sinne von, was findet ihr besser? Und es hilft mir selber total, in Podcast-Stimmung zu kommen, dieses Lied zu singen.
Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut.
Ja, wir singen das jedes Mal. So, wie ist denn jetzt dazu gekommen, dass wir hier sitzen und nicht Inken?
Dass wir hier sitzen, weil wir in Österreich sind, im Dabara, und unser erstes Retreat geben, beziehungsweise das erste schon gegeben haben. Die erste Woche ist vorbei.
Geil, oder?
Richtig cool. Es war eine, finde ich, sehr tolle Woche.
Ja.
Wie war es denn für dich?
Hammer. Also wirklich richtig geil. Richtig geil. Es hat wirklich richtig Spaß gemacht. Ich habe mir wirklich sehr viel Gedanken vorher gemacht, wie und was ich vortrage und was man machen kann und wie das irgendwie gut funktionieren kann. Und ich habe ein paar Sachen gemacht, von denen ich dachte, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so gut ist. Aber es ist ganz was anderes. Und entweder wird es richtig geil oder es geht voll in die Hose und es ist richtig geil geworden. Also das freut mich wirklich sehr.
Also um euch auch abzuholen, das Verrückteste, würde ich sagen, was Alo sich ausgedacht hat, ist, dass die Teilnehmenden nicht wie üblich auf dem Boden saßen und dem Vortragenden zugehört haben, sondern die ganze Zeit im Kreis gelaufen sind.
Ja.
Die erste Reaktion war auch tatsächlich ein bisschen lustig von allen Teilnehmenden.
Das war der Scheiß.
Dann hat es wirklich wahnsinnig gut funktioniert. Ja, ja, muss man sagen.
Das stimmt. Ja, und der Sinn ist natürlich, dass das Gehirn nur auf einen Bruchteil seiner Kapazität läuft. Wenn man sitzt und in seinem sozusagen depperten Schulmodus ist, in dem alles Emotionale und große Teile der Hirnfunktionen, die Komplexdenken, einfach abgeschaltet sind und man einfach nur in diesem 2 plus 2, 2 plus 3, 2 plus 4 Modus ist. Und das wollte ich halt nicht. Und das war ein bisschen komisch erst. Und dann haben sich aber alle dran gewöhnt. Und am Ende habe ich einmal sozusagen das extra nicht gemacht und das gar nicht gut angekommen.
Das ja, war man so, merkt, wie die Aufmerksamkeit dann tatsächlich relativ schnell weggeht. Ne?
Schnell weggeht und es war so, okay, können wir jetzt laufen? So, ja. Ja, können wir.
Jetzt müssen wir bewegen. Ja, das also die erste Woche war wirklich, wirklich toll. Jetzt muss man sagen, für uns auch ein sehr angenehmes Arbeiten, würde ich sagen, weil das Hotel,
für in dem wir
sind. Ja, okay. Total.
Total. Weil, also ich habe fast alles vorgetragen. Du hast immer einen Entspannungskurs vorher gemacht, eine Entspannungsübung vorher, und ich habe dann die Inhalte gemacht. Das werden wir nächstes Mal wahrscheinlich auch, also es wird ziemlich sicher nächstes Mal geben, wir wissen es auch nicht wie, aber wir werden das sicher anders machen, dass du mehr vorträgst, das war jetzt irgendwie ein bisschen anders geplant. Aber, also du hast mir einfach komplett den Rücken freigehalten mit allem. So, insofern bin ich einfach wahnsinnig dankbar, dass du da bist und hoffe, dass es auch für dich eine erträgliche Woche war.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man muss auch sagen, wir sind ja wirklich auch in einem wahnsinnig schönen Hotel.
Ja.
Und vor allem gibt es wahnsinnig leckeres Essen.
Mhm.
Und das ist also auf jeden Fall auch immer eins unserer Highlights am Tag. Und wir sind hier wirklich am, darf man das sagen, Arsch der Heide von Österreich?
Schon, ja, ja. Also über den Berg rüber ist dann auch Italien. So, also.
Genau, also wirklich ganz, ganz auf dem Dorf in Österreich. Und das ist so schön und so ruhig. Und wir sind mitten im Wald. Es ist ein Teich mitten im Wald, in dem man schwimmen könnte, theoretisch. Das ist unser Vorhaben fürs Wochenende, einmal in den Waldteich rein.
Ja, der ist schon auch kalt, glaube ich.
Ja, der hat so, ich würde schätzen, 3 Grad.
Mhm.
Wir werden es rausfinden.
Wir werden es rausfinden.
Ja, ja, genau. Also das ist der Grund, warum ich heute hier mit dir sitze.
Ja.
Und Inken nicht an meiner Stelle sitzt. War für Alo auch ein bisschen ungewohnt, heute Morgen die Situation, mit mir den Podcast aufzunehmen.
Ich habe einmal den Song umgedichtet und habe irgendwas anderes gesungen, ich weiß nicht was. Und da ist mir eine Welle der Empörung entgegengeschlagen. Ich hätte ja heute singen können, Sophia und Arlo haben da Themen. Aber das mögt ihr nicht. Insofern habe ich den Song gesungen, wie er sein soll. Okay, so ist das.
Genau, und Inken und Arlo haben derbe Themen, aber das ist die Idee des heutigen Podcasts, ja. Dass ihr vor allem derbe Themen habt. Und deswegen habe ich in meinem näheren und weiteren Umfeld.
Was für eine Überleitung.
Oder?
Ja, Hammer.
Vorher in meinem näheren und weiteren Umfeld gesagt, okay, was ist die Frage, die du Arlo schon immer mal stellen wolltest und die Möglichkeit noch nicht dazu hattest oder. Und die Fragen habe ich gesammelt. Arlo guckt mich ganz skeptisch an.
Ja, die ist auch eine Frage an dich dabei.
Gesammelt. Nee. Es geht nur Fragen an dich, das ist total okay. Bei mir können sie ja die Frage stellen.
Okay.
Genau, die Fragen gesammelt und das wird der Hauptinhalt des heutigen Podcasts sein,
ja.
Dass ich dir die Fragen stelle.
Ich bin gespannt.
Ja.
Hit me.
Okay. Wir starten. Die erste Frage ist mit einem Lachsmiley geschickt worden, das er wenig mitte, weil die Frage ist, woher weiß er das denn alles, was er da so einen ganzen Tag von sich gibt?
Ja, ich kann jetzt einmal so eine Heldengeschichte erzählen und dann einmal, wie es wirklich war.
Erst die
Heldengeschichte, absolut. Ja. Also ich bin im Prinzip wie Sherlock Holmes, ja, der finanziell relativ ungebunden war so und der aber ja direkt an die Uni rangegangen ist und gesagt hat, ich will Detektiv werden, aber ich brauche nicht Medizin oder ich brauche nicht Physik oder so, sondern er hat sich gleich die einzelnen Dinge rausgepickt, die er braucht, um dann der erste Detektiv zu werden. Und deswegen hat er ein bisschen Medizin, ein bisschen dies, bisschen das und hat dann sozusagen aus allem rausgepickt, was er für wichtig hielt und hat daraus dann die neue Wissenschaft des... Ja, und so habe ich das im Prinzip auch gemacht. Also... Im Prinzip. Es ist...
Okay, ich wollte gerade sagen, erzähl doch mal, wie es richtig ist.
Ja, genau, wie es eigentlich war. Dass ich in der Schule immer in den Fächern, in denen ich Interesse hatte, extrem gut war und in den anderen extrem schlecht. Und so ist das in der Uni weitergegangen. Und ich habe irgendwie 10 Jahre studiert, ohne irgendeinen Abschluss. Und habe alles aufgesogen, was mich interessiert, also wirklich auch quer über alle Fächer. Ich habe angefangen mit Psychologie, Soziologie und Sport und Medizin und Informatik und Philosophie, habe ich schon gesagt, weiß ich nicht, Pädagogik. Und ich habe in 4 oder 5 Fächern eine Zwischenprüfung, also dieses Vordiplom. Aber habe dann halt gemerkt, dass ich das alles nicht abschließen kann, weil das immer bedeutet, dass ich eine Arbeit schreiben muss, also das heißt 6 Monate da sitzen und schreiben und das geht leider nicht. Das war alles, bevor ich wusste, was ADHS ist. Und deswegen habe ich sozusagen immer weitergemacht und gemerkt, okay, hier kann ich jetzt nicht weitermachen, weil hier muss ich jetzt ja wieder so eine Arbeit schreiben. Also bin ich einfach in andere Fächer gegangen und habe mir irgendwas gesucht, was mich interessiert. Und das ist ungefähr so bis 30 oder 28, also dann habe ich irgendwann aufgegeben und gesagt, okay, mit einem richtigen Abschluss und damit mit einem richtigen Job wird das nichts. Und das war dann die Entscheidung zu sagen, okay, aber der Job, den ich die ganze Zeit nebenher mache, ist ja Trainer und den finde ich eigentlich auch richtig, richtig geil. Und den nehme ich jetzt ernst. Und dann habe ich das einfach weitergemacht, halt nur nicht mehr nur in der Uni, sondern egal wie. Sozusagen.
Weil du als Trainer schon immer nebenberuflich sozusagen gearbeitet hast.
Genau, ich habe immer schon...
Und was war deine Idee des Studiums? Also was hattest du im Kopf, was wolltest du eigentlich werden sozusagen? Du hast einfach mal was studiert.
Nee. Sondern es war schon so, also Feuilleton Zeitschreiben oder so. Mhm. Also für so, irgendwie so, der Gedanke war es schon. Ich habe auch mal eine Zeit lang so in der Marktforschung gearbeitet. Das war dramatisch. Das war gar nichts. Und so verschiedene Sachen gemacht, immer irgendwie in irgendwelche Wirtschaftssachen reingeguckt und immer irgendwelche Nebenjobs und gemerkt, okay, das geht alles gar nicht. Also alle diese Jobs, die bedeuten, dass man den ganzen Tag irgendwo sitzt, fallen halt aus. Es ist völlig egal, ob das... keine Ahnung, Anwalt oder Schreiber oder ob es an der Kasse wäre zum Kassieren, ist es so, ich kann nicht da sitzen. Es geht einfach nicht, egal wie. Aber gut, das wurde auch erst später klar. Und deswegen, naja. Und dann habe ich immer gesagt, okay, richtigen Job wird es nicht, sondern ich mache jetzt Trainer als richtigen Job. Und dann habe ich aber das weitergemacht, dass ich immer die Sachen die ich wissen wollte, irgendwie hart verfolgt habe. Und meine Struktur ist so, dass ich dann da wirklich sehr tief reingehen kann, weil ich das dann den ganzen Tag durchdenke. Also das heißt, ich beschäftige mich mit irgendeinem Thema jetzt, wie, keine Ahnung, in den letzten 6, 7 Jahren mit Neuro oder sonst irgendwas. Und dann denke ich den ganzen Tag darüber nach und sammle alle Informationen zu dem Thema, die mir einfallen. Mhm. Gute, schlechte, und fange dann an zu filtern und durchzudenken. Und ich denke dann wirklich die ganze Zeit nebenher darüber nach, ob ich jetzt dusche oder Fahrrad fahre oder was auch immer. Und dann summiert sich das natürlich. Also ich bin jetzt auch 48 und das heißt, nur die Nach-Uni-Zeit sind auch schon 20 Jahre und das läuft die ganze Zeit durch. Und das geht natürlich auf Kosten meiner normalen Tätigkeiten, wie du weißt, wie jeder in dieser Firma weiß, wie Inken weiß, dass ich ganz viele andere Dinge einfach nicht auf die Kette kriege. Also ich kann es einfach nicht. Aber positiv formulieren, aber wir haben ja jetzt eine Struktur gebaut, in der das so geht.
Und das wollte ich gerade sagen, dafür war der Mut da und bestimmt auch der Mut von dir und Inken, irgendwann zu sagen, weil das habt ihr bestimmt schon mal erzählt, dass der Start ja war, dass du in einem Fitnessstudio als Trainer gearbeitet hast und dann sozusagen daraus auch die Idee entstanden ist, ich mache mich selbstständig, ich baue dieses Unternehmen so, dass ich da drin arbeiten kann. Ja. Und das erfordert ja auch Mut, das zu tun. Also
ja.
Ich sage mal, theoretisch kann das ja jeder machen.
Ja.
Genau, aber es ist so, die meisten trauen sich es halt nicht und die meisten halten es halt nicht durch. Und das hast du ja schon bewiesen. Ist.
Ich glaube aber auch, dass bei mir die Not einfach ein Ticken größer ist. Also wenn man sozusagen einen safen Job machen kann, dann ist das natürlich etwas, was sehr schwer ist, da rauszuspringen. Mhm. Und bei mir war es relativ klar, okay, das geht nicht. Mhm. Ich bin sowieso unsicher. Insofern, eigentlich war es immer so, okay, ich bin komplett unsicher. Das heißt, ich kann jetzt anfangen, mir mehr und mehr Sicherheit zu bauen. Es gab gar nicht dieses, ich springe und gehe ins Unsichere. Ich war schon unsicher. Insofern ist es so, ich hatte eigentlich nichts zu verlieren. So.
Und trotzdem war es ein mutiger Schritt, es zu tun. Ja. Aber genau, das ist, also um auf die Frage nochmal zurückzukommen, woher weißt du das alles? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Alus Positivstes an der Neurodiversität, dass wenn ein Thema da ist, du dich da wirklich reinfuchst bis sonst wohin.
Ja.
Auch tatsächlich als Kollegin in dem Fall, was sehr praktisch ist, weil ja, das stimmt, wir halten dir bei anderen Dingen den Rücken frei, aber dafür teilst du dein Wissen ja auch immer sehr gerne mit uns. Mhm. Das heißt, wir kriegen dann das gute Outcome sozusagen auf dem Silbertablett serviert, ohne es vorher selber uns so fanatisch beibringen zu müssen.
Ja, und es ist, glaube ich, auch etwas, was also zum Beispiel auch die Trainer schätzen einfach im Sinne von, da gibt es interessante Inhalte zu lernen oder irgendwie so.
Ja.
Und genau. Also zum Beispiel ein großer Teil ist, wenn ich irgendein Thema durchdrungen habe, dass ich dann anfange zu überlegen, okay, und wie kann man das kommunizieren? Wie kann man es verständlich machen? Und ich will nicht sagen, das ist der größere Teil, aber der ist mindestens gleich groß. Also irgendwann kommt nicht an so einen Punkt, wo ich sage, okay, Basics klar, jetzt für mich, aber das hilft nicht, wenn ich das jemandem erkläre, der sich nicht 24/7 damit. So, wie kann man das so erklären, dass es verdauliche Portionen sind.
Ja, und das ist ein großer Teil. Jemand, der nicht sozusagen so fanatisch damit ist, es versteht.
Genau.
Also unsere Kundinnen, unsere Kunden, total.
Ja.
Sehr gut. Vielen Dank.
Gerne.
Zweite Frage. Krafttraining gegen Zentralnervensystem, Übung gegen Ausdauer. Was ist das Beste, wofür aufeinander aufbauend oder von allem ein bisschen? Spannende Frage, finde ich.
Ich verstehe gar nicht. Gegen? Achso, nicht also, gegen, also versus, Vergleich.
Genau, versus.
Vergleich das eine mit dem anderen.
Krafttraining versus Zentralnervensystem, Übung versus Ausdauer. Also Übung ist, glaube ich, Kraft gemeint in dem Fall.
Ja,
also Kraftübung oder Ausdauer. Ist spannenderweise eine Frage, die du, was haben wir heute? Ich komme hier durcheinander mit den Wochentagen.
Ja, heute
gestern
Samstag.
Gestern im Retreat schon beantwortet hast.
Ja, stimmt.
Und ich glaube, eine Frage, die sich sehr viele Zuhörerinnen stellen.
Ja, was soll ich machen, ja.
Genau,
also es ist, jeder muss, nein, das Leben einer jeden Person, die älter ist als, keine Ahnung, 15 Jahre, wird wahrscheinlich besser werden, wenn sie Krafttraining macht. So. Das Leben einer jeden Person wird wahrscheinlich besser werden, wenn sie Ausdauertraining macht.
Ab 15 Jahren?
Ja, oder
keine Also ich habe deine Tochter angefangen mit 7 zu trainieren.
Ja, genau. Also,
würdest du widerlegen?
Nee, ja, ist richtig. Ja, also früher ist besser, später ist besser. So. Wir haben einfach eine bestimmte Genetik geschenkt, die funktioniert eine Zeit und dann halt eben nicht mehr. Und da wir uns jetzt überlegt haben, älter zu werden als 20, 25 und gerne auch mal 90 werden, wie mein Schwiegervater, der heute, glaube ich, 89 wird, ja, da muss man einfach Dinge tun, die nicht von der Natur vorgesehen sind, um das hinzukriegen. Und Krafttraining und Ausdauertraining sind gesetzt. Man kann kein glückliches, gesundes, langes Leben führen ohne Krafttraining und Ausdauertraining. Es geht nicht. Es geht nur mit ganz viel Glück und ganz viel Kompensation. Es geht auf jeden Fall besser, wenn man die beiden Dinge tut. Und deswegen ist das kein Abgrenzen, sondern es ist, man muss sowieso beides machen, es geht nicht anders. Und das Einzige, was man sagen kann, ist, okay, wo ist denn mein größerer Schwachpunkt? Und dann macht es Sinn, erst auf den etwas größeren Schwachpunkt zu gehen. Und zu sagen, okay, ich habe einfach eine katastrophale Ausdauer, weiß ich. Okay, fang damit an, setz dich aufs Ergo und komm erstmal rein. So. Oder umgekehrt. Ich kann gar nicht Ausdauer trainieren, weil ich so schwach bin, dass ich die Technik gar nicht umsetzen kann. Okay, fang damit an. Und setz einen Fokus, mach das, keine Ahnung, 8, 10, 12 Wochen und dann sieh irgendwie zu, dass du in beides reinkommst. Und die ganzen Neurosachen, die kann man nicht separat sehen, die gehören dazu. Das heißt also, sehr viele Menschen haben Einschränkungen, die bedeuten, dass sie bestimmte Übungen von mir aus nicht machen können. Das heißt also, jemand, der ein Problem hat im Gleichgewicht, im vertikalen Gleichgewicht, der kann Beschleunigung, Bewegung hoch, runter nicht messen und nicht gut machen. Und wenn der dann sagt, ich mache jetzt Krafttraining, dann wird es mühsam, weil das bedeutet wahnsinnigen Stress. Genauso ist es, wenn jemand ein Problem hat mit seinen Augen und einfach nicht sieht, was vor ihm ist, dann wird der keine Freude haben, laufen zu gehen. Denn beim Laufen ist es irre hilfreich zu sehen, was vor sich ist, damit man nicht gegen irgendwas gegenrennt. Das heißt, diese ganzen Neurosachen kann man nicht separat sehen, sondern das muss man sowieso machen. Man muss sich fragen, was sind die Anforderungen ans Gehirn, die das Gehirn haben will, damit diese Tätigkeit umgesetzt werden kann. Und das ist etwas, was noch nicht sehr verbreitet ist. Zum Glück wird das größer und wächst und viele tolle Leute lernen da inzwischen. Aber wenn man das nicht tut, dann passiert es einfach ganz oft, dass es frustig wird und abbricht. Also im Sinne von, man versucht laufen zu gehen, merkt aber, ich kriege Knieschmerzen. Okay, dann geht man zum Physio und der Physio sagt, ja, Arthrose. Ja, laufen ist nichts für mich. Sehr oft ist es aber totaler Unfug, sondern es ist einfach ein schlechtes optisches System. Das heißt, man kann nicht einschätzen, was da ist vor sich. Und dann entscheidet das Gehirn, lass das bitte. Und die Kommunikation des Gehirns mit einem ist möglicherweise Schmerz. Häufiger ist noch die Verknüpfung von Lunge zu Knien. Das heißt, die Lunge ist wahnsinnig schlecht. Man sagt, man geht laufen. Das Gehirn empfindet das als Bedrohung, weil man eben in Luftnot kommt und sagt, lass das bitte. Und dieses lass das bitte sind Knieschmerzen. Und deswegen hilft es nichts, sich damit auseinanderzusetzen, muss man. So. Und die entscheidenden Sachen sind Optik, Gleichgewicht und Sensorik. Und wenn man sich damit beschäftigt, kann man einen viel besseren Einstieg hinkriegen in Kraft- und Ausdauertraining. Und das sind dann auch dieser ganze Motivationsquatsch. Das heißt so dieses, ja, mein innerer Schweinehund, ich würde ja gerne, aber ich mache nicht. So, das ist alles Quatsch, da bin ich fester Überzeugung von. Wir alle wollen uns bewegen. Wir sind alle wie Kinder, die sich freuen, dass sie irgendwie die Schaukel hochgekrabbelt sind oder das Viereck durch das viereckige Loch gesteckt haben. Wir freuen uns, wenn wir irgendwas machen und irgendwas hinkriegen. Und wenn das so nicht ist, dann gibt es einen konkreten Grund dafür. Und den müssen wir finden. Und dann ist das wieder so. Und das
weil die Grundlage sozusagen ist, dass das Gehirn steuert jedes Organ, jeden Muskel, jeden so. Unser Gehirn entscheidet, was wir machen können, was wir nicht. Mhm. Und wenn im Laufe des Lebens ein Trauma passiert ist oder auch irgendeine Erkrankung passiert ist oder was auch immer. Das
Corona merkt ist Killer, das
Gehirn,
was, ja.
Genau. Mhm. Und deswegen sozusagen dann das Gehirn entscheidet, nein, mach das nicht.
Genau.
Ja.
Und das ist dann das, was wir fühlen.
Neu so. Beibringen können.
Ja. Ja, und dann kommt unsere Psyche dazu und sagt, ich will das nicht, ich finde Springen auch doof. Mhm. Und dann intellektualisieren wir die Angst des Gehirns oder die mangelnde Information des Gehirns und sagen, ja, ich finde es doof, ich finde es eh doof und Bälle sind auch scheiße. Mhm. Und das ist aber keine freie Entscheidung. Das ist sozusagen die Angst des Gehirns intellektualisiert. Mhm. Und wenn man das überwindet, dann kann man zwar Springen und Bälle immer noch doof finden, aber es ist nicht mehr so eine gezwungene Entscheidung. Man kann sich da entscheiden, ich mache das nicht, ich springe irgendwie anders, ich trainiere Schnelligkeit irgendwie anders.
Ja.
Man ist dann freier in dem, was man tut.
Ja, verstanden.
Und also um die Frage zu beantworten, alle drei.
Alle drei, genau. Aber du sagst, wenn man nicht weiß, mit was man anfangen soll, weil das erleben wir ja in unserem Beruf relativ häufig, dass Leute auch sagen, ja, und dann habe ich angefangen, dann habe ich die Routine gemacht und bin dreimal die Woche laufen gegangen, aber ich habe es immer wieder aufgehört. Mhm. Und es ist entweder, dass die Leute sich überlasten oder dass das Gehirn eben sagt, nein, beziehungsweise hängt das zusammen.
Genau.
Und wenn man jetzt aber wirklich nicht weiß, womit man anfangen soll, dann mit dem, wo die größere Not ist.
Genau.
Also dann, wenn man sagt, okay, wenn ich Schmerzen habe, fange ich an, die Schmerzen zu bearbeiten und dann, genau.
So.
Falls jemand ganz neu den Podcast zuhört, mag ja sein, kann man das in unseren Online-Kursen nachgucken.
Ja. Genau, auch die Empfehlung, wenn man in der digitalen Mitgliedschaft ist, ist immer, fang erstmal irgendwie mit Schmerzen an. Wenn du Knieschmerzen hast, fang mal damit an.
Und ja, und mit endlich richtig Gleichgewicht vor allem. Also, weil da sind die Neuroübungen on Block sozusagen drin.
Ja, ja.
Und endlich richtig atmen, weil, glaube ich, das Thema, was in der Frage ein bisschen fehlt, ist das Regenerationsthema. Weil das ist, das kennt ihr von Inken auf jeden Fall auch. Ihr kennt es von Workout, ihr kennt es von Alu. All das funktioniert alles nicht, wenn man nicht richtig regeneriert. Und da wäre es aber auch so, dass das Gehirn das auch blocken würde.
Genau.
Verstanden.
Ja, hält einen davon ab. Sehr und dann kommen diese ganzen Basics. Essen, trinken, schlafen, nicht gestresst sein, gesund sein.
Sei doch mal gesund.
Sei mal gesund jetzt. Los jetzt.
Los geht's.
Sag doch mal.
Genau, also um es kurz zu beantworten, zu sagen, okay, erstmal die Regeneration sozusagen in Angriff nehmen, also genug essen, genug schlafen, genug trinken. Damit macht man schon mal viel richtig.
Ja.
Und dann die... Das Gehirn fragen, was brauche ich, wenn ich die Treppe runterlaufe, dann brauche ich vertikales Gleichgewicht. Also muss ich erstmal testen, ob das vertikale Gleichgewicht gut ist.
Ja.
Und wir haben viele Kundinnen auch immer, die sagen, ich würde gern mal wieder springen. Also Seilspringen ist so ein Ding bei uns. Und dann zu sagen, okay, was brauchst du alles für Seilspringen? Und das erstmal, dem Gehirn erstmal die Sicherheit geben, dass es wieder geht. Und dann kann man die Routine schaffen.
Ja. Das ist fummelig, aber so ist es. Also es wird einfacher wird es nicht so. Weil das ist der Grund, warum so viele Menschen Mühe haben, da einzusteigen. Und so kompliziert ist es jetzt auch wieder nicht. Also wenn man einmal die Anleitung hat oder jemanden hat, der einem da weiterhilft, dann geht das schon.
Und man muss sagen, das finde ich ja immer ganz schön bei Neurotraining, das geht relativ schnell.
Ja.
Also Ausdauer muss man sich ja schon mühsam erarbeiten oder einen guten Muskel muss man sich schon ein bisschen mühsam erarbeiten. Ja. Neuro geht relativ schnell sind, was würdest du sagen?
Na, es gibt ja sehr oft bei verschiedenen so Gleichgewichtsübungen oder was auch immer, Mittelhirn gibt es so einen Schockeffekt sozusagen, sowas, du machst das und auf einmal ist es krass besser, als es vorher war. Das ist nur ein Teil der ganzen Geschichte. Also Neuro ist nicht Klick an fertig, sondern es ist genauso Training wie alles andere auch. Aber wenn jemand einen sehr schlechten Gleichgewichtssinn hat, der aber nicht krank ist, also jetzt nicht kaputt, dann kann der, wenn er es ernst nimmt, in 4 Wochen wirklich auf ein recht gutes Level kommen, so dass das Gleichgewicht eigentlich keine Einschränkung mehr ist.
Ja.
Da muss man auch ein bisschen Gas geben, aber gut.
Aber dann kann man es so ein bisschen einsortieren.
Ja, und dann kann man sich das nächste Thema vornehmen.
Ja, sehr gut. Die nächste Frage ist so ein bisschen, das überlappt sich so ein bisschen. Ich würde sie trotzdem einmal vorlesen, weil ich finde, dass das was ist, was sich, glaube ich, ganz, ganz viele Zuhörerinnen immer fragen. Also die Frage, die mir geschickt wurde, ist, wie den Überblick und den Fokus behalten bei all den 1000 Möglichkeiten und Eindrücken, die Social Media uns gibt, was für einen selbst das Beste ist.
Mhm.
Und da muss ich sagen, ich bin auch jemand, ich laufe da mit Anlauf rein, weil ich denke, ach, guck mal, die oder der macht eine tolle neue Übung und dann siehst du so aus und das braucht nur 10 Tage. Das
ist
wirklich verrückt.
Richtig gut.
Ja.
Ja. Ja, man muss natürlich sagen, dass das Problem von Social Media ist ja, dass du immer wieder was Neues produzieren musst, damit es geguckt wird, damit es interessant ist. Und so ist es im Training halt nicht. Weil, also, ich will jetzt nicht Training reduzieren auf irgendwie Kniebeuge und Kreuzheben oder so, aber es ist so, also in diesen Übungen erstmal gut werden, ist schon das ABC, das kleine 1x1, das hilft schon darin, einmal irgendwie gut zu sein und ein paar Basics daran zu lernen. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann gibt es da auch keine neuen Informationen drumherum oder so, sondern es ist so, okay, das ist schon wichtig, das erstmal zu machen. Das ist nicht das einzige Training, was wichtig ist. Es gibt dann tausend andere Trainingsformen, die dann darauf aufbauen, so. Aber im Training wird das Rad wirklich nicht täglich neu erfunden und auf Social Media wird es halt pro Tag 100.000 Mal neu erfunden. Also, ich könnte eigentlich genau dasselbe sagen wie zu der Frage davor. So,
genau.
Ja, es ist so, genau. Mach Krafttraining, mach Ausdauertraining, sieh zu, dass du da auf ein gutes Level kommst.
Und dann kannst
du daddeln. Und dann guck mal weiter.
Ja, und dann kann man rumdaddeln, genau. Ja. Das ist das, was wir eigentlich auch immer sagen.
Also wir daddeln ja alle gerne rum, so ist es nicht. Das ist ja spannend und lustig und so. Aber also erst mal genug Kraft in den Beinen und im Rumpf aufzubauen und eine passable Ausdauer von einer V2 Max von mindestens mal über 30 oder so. Und dann guck mal weiter. Und dann ist es ja auch so, dass wenn man solche Voraussetzungen hat, dann kann man ja im Prinzip alles machen. Das heißt also, wenn du genug Kraft und genug Ausdauer hast, kannst du jeden Daddelkurs, jeden High Rocks, jeden CrossFit, jeden Pilates, sonst, du kannst ja jeden Quatsch machen. Und das fordert ja immer neue Skills und Fähigkeiten und Koordination und Schnelligkeit und so. Das ist ja alles toll. Aber du musst ja erstmal die Voraussetzungen erarbeiten. Und die ändern sich nicht groß. Da gibt es keinen neuen Hack.
So, ja, und so. Wichtig ist, glaube ich, zu sagen, dass das die Voraussetzung ist für, ich würde sagen, 90%, die auf Social Media stattfinden.
Ja.
Und ich glaube, was man da noch dazu sagen muss, das ist auch immer ein bisschen ein mir wichtiges Thema, vor allem sich nicht mit den ganzen Social Media Leuten zu vergleichen, weil wir haben alle einen anderen Körperbau, wir haben alle eine andere Voraussetzung, wir haben alle andere Hebelwirkung.
Ja.
Und das, glaube ich, was ist, was einfach gefährlich ist auf Social
Media.
Irgendeinen Hype mitzumachen und zu sagen, jetzt ist ja gerade dieses mit, was ist das für eine, die dann immer so die Arme wippen und die Beine wippen und im Kreis drehen, hast du bestimmt schon gesehen.
Nein.
Ja, ist jetzt gerade ein großes Ding auf Social Media und es ist so, das schadet nicht, das zu tun, aber wenn du die Rumpfstabilität nicht hast, kann das trotzdem dir nicht gut tun. Hm. Und genau, also da sich nicht vergleichen, sondern wirklich zu gucken, was will ich denn? Und habe ich überhaupt die Möglichkeit, mit meinem Körperbau dahin zu kommen? Da haben wir ein bisschen einen Vorteil als Trainerinnen und Trainer, weil wir irgendwann schon mal was von Biomechanik gelernt haben. Aber ich bin jetzt 20 Jahre Trainerin und arbeite jetzt 14 Jahre mit dir zusammen. Und selbst mir passiert es, dass ich dann, ach ja, super cool. Und dann fange ich das Workout an und denke so, okay, it's not gonna happen for me.
Klar.
So, also genau, da ist, glaube ich, also auch mein Satz dazu zu sagen, guckt euch wirklich das an, ob es für euch das richtige Workout ist.
Ja.
Und Kraft, Neuro und Ausdauer als Grundlage legen.
Total. Da wird nichts Neues erfunden. Also, so, ja, nee, genau. Es bleibt dabei.
Die nächste Frage ist, dazu gab es eine sehr lustige Unterhaltung, weil die Frage war eigentlich, was ist die eine Übung, die helfen kann, mit 95 noch fit zu sein? Da habe ich gesagt, das brauchen wir in dem Podcast nicht stellen, weil die Antwort wissen alle, die zuhören. Da wird Alu sagen, eine Kniebeuge. Deswegen ist da draus geworden, was denn die 5 Übungen, die helfen, mit 95 noch fit zu sein? Da würde ich jetzt, weil das schon oft diskutiert wurde, dass die Kniebeuge mal rausnehmen, das wissen wir alle. Also welche 4 würdest du sagen, sind die, die man machen muss? Was ist das, was du machen musst?
Naja, also genau, wenn man jetzt nur kraftmäßig denkt, dann ist es, Kniebeuge, Kreuzheben sind schon echt Gold wert, so, weil Kniebeuge ist irgendwie alle Beine, Kreuzheben ist alles, was irgendwie mit Heben, Tragen, Rückenstabilität zu tun hat. Kreuzheben ist fast immer das, was den Unterschied macht zwischen Rückenschmerzen oder nicht. Und dann irgendwie nach oben arbeiten. Wir machen das sehr gerne mit dem Press.
Nach oben heißt über Kopf.
Genau, also arbeiten. Über Kopf nach oben drücken ist wahnsinnig wichtig, weil man da lernt, dieses Thema hinzukriegen, dass der Schultergürtel in die richtige Position muss. Und bei uns hat sich eine Kultur eingebürgert, das habe ich also bestimmt auch hier schon erzählt, weiß ich nicht, aber so, dass immer gesagt wird, Schulter hinten unten, Schulter locker lassen, loslassen und so weiter. Das führt dazu, dass der Schultergürtel zu tief ist, der Trapez nicht aktiv ist, der Kopf sich nicht mehr stabilisieren kann. Und das führt zu Nackenschmerzen, Knirschen, Schwindel, Tinnitus, bla bla bla. Und da ist die Haupt-Reha-Stabi-Übung ein Press. Aber das kann man auch mit einem Handstand machen oder Varianten vom herabschauenden Hund oder, also über Kopf arbeiten. Aber ein Press ist da schon die einfachste Variante.
Den kann man auch für die Zuhörerin zu Hause jetzt sagen, man kann den auch theoretisch erstmal anfangen mit einer schweren, mit einem schweren Buch über Kopf, dass
genau,
man überhaupt erstmal
die Bewegung geht. Über Kopf.
Ja. Und nur fürs Verständnis, der Trapez ist der Muskel, wenn du sagst, du hast so Nackenschmerzen, dann greifst du im Prinzip immer auf den Trapez und der ist meist in einer nicht so guten Position. Und den bringen wir im Training immer ein bisschen höher, damit die Nervenbahnen sozusagen da auch wieder frei liegen und da wieder was durchgeht.
Genau. Das heißt, also wir haben, wenn es 5 sind, Kniebeuge, Kreuzheben, Press. Ich bin inzwischen nicht mehr sicher, ob die, ich würde die Liegestütz oder die Rumpfstabi lassen und das als Teil des Press sehen. Wenn wir jetzt so diskutieren, dann brauchen wir eine komplex-koordinative Übung. Das heißt, ich würde einen Turkish Get-Up nehmen. Das heißt also Aufstehen vom Boden, hohe koordinative und bewegliche Anforderungen.
Wenn ihr den machen wollt zu Hause, kann man, den kann man relativ gut genauso googeln. Der wird, der wird auch relativ gut angeleitet, weil das eine, und die ist auch immer gleich, die sehr selten ganz anders.
Ja, genau. Die würde ich reinnehmen. Und also wir reden jetzt über Übungen, das heißt, wir reden jetzt nicht über Ausdauertraining oder
was
über...
Was sind die 5 Übungen?
Die 5 Übungen sind, also Kniebeuge, Kreuzheben, Press, Turkish Get-Up und eine Schnellkraftübung nehmen wir Springen auf der Stelle beidbeinig 1 Minute lang.
Sehr gut.
So, das sind die 5.
Dann viel Spaß euch natürlich mit den Neuroübungen vorweg.
Ja klar,
die gehören da ja dazu.
Gehört dazu, genau. Und man braucht auch eine Ausdauer, um zu regenerieren. Und man braucht eine gute Atmung und bla bla bla. Aber wenn du 5 Übungen willst, dann vielleicht die. Und bin ich offen für Diskussion. Das kann man sicher auch anders beantworten. Aber ich habe es jetzt einfach mal so beantwortet.
Ja, das war gut.
Du hast ja mich gefragt.
Ich habe dich gefragt. Ich würde es genauso beantworten wie du. Könnte auch daran liegen, dass ich das meiste Wissen, was ich gelernt habe, von dir gelernt habe. Aber gut, wir diskutieren es auch mit anderen Menschen.
Naja, also das meiste in Frage stellen der Dinge, die ich sage, habe ich ja von dir. Insofern ist so, wir diskutieren ja nicht zum ersten Mal.
Ich habe gerade gedacht, ich glaube, das, was fehlen wird, ist irgendeine Rotation, aber das stimmt nicht, weil die haben wir im Turkish Get-Up.
Im Get-Up, ja.
Also,
genau.
Vielleicht, wenn es die eine gibt,
ja, dann
wäre ich sogar eher beim Turkish Get-Up als bei der Kniebeuge.
Hätte ich auch überlegt, dass der
weil es da drin ist.
Ja,
oh,
genau.
Wir werden noch nicht von seiner Kniebeuge weg.
Ja, ungern, ungern.
Vielleicht muss ich Inken anspornen für die nächsten Podcast-Folgen.
Da muss man auch sagen, ich mache sie einfach gerne. Das kann natürlich sein, dass ich da ein bisschen voreingenommen bin.
So. Vielleicht, aber nee. Also grundsätzlich ist das ja eine gute Übung.
Ja.
Okay, eine etwas spezifischere Frage. Mhm. Das weiß ich sogar von welcher Freundin, die kommt. Mhm. Hat Alu-Übungen, die helfen beim Golf, den koordinierter zu schlagen?
Mhm. Ja, genau. Also da ist ja so, also wenn ich das jetzt nicht nur auf Golf beziehe, ist es so, eine Aufgabe von uns Trainern und Trainerinnen ist, sich immer wieder in die spezifische Situation des Athleten oder des Kunden oder der Kundin reinzudenken und sich zu überlegen, was passiert da genau, was muss da gemacht werden. Und da ist mir also relativ egal, ob das ein Golfschwung ist oder ob das eine Mutter ist, die sagt, ich muss mit dem Kind auf der Seite in den zweiten Stock gehen oder eine sehr alte Person, die sagt, wie komme ich vom Boden hoch, wenn ich gestürzt bin, denn am Ende ist das, was darüber entscheidet, ob ich weiter alleine leben kann oder nicht. Und dieses sich in die Situation reindenken und dann zu sagen, okay, was ist da, ist etwas, was ich sehr geil finde und was mir sehr viel Spaß macht. Und da ist es mir wirklich vollkommen egal, ob das ein Profi-Golfer ist oder einfach eine sehr alte Person, die aber Bock hat, das hinzukriegen und zu sagen, okay, wie komme ich da wieder hoch? So, und da ist es dann, dass man sich einfach in die Situation denken muss und sagen muss, okay, was passiert da? Und wie war jetzt die Frage?
Golf. Golf, genau. Koordinierter zu schlagen beim Golf.
Ja, gut. Also da kann man jetzt sehr global rangehen und sagen, okay, das ist koordinierter zu schlagen. Koordination ist im Wesentlichen im Kleinhirn. Und dann kann man einfach Übungen machen, um das Kleinhirn zu aktivieren. Das heißt also, eine klassische Übung, um das Kleinhirn zu aktivieren, ist eine Augenverfolgebewegung vertikal. Das heißt also, wenn ich den Daumen vor meine Nase halte und dann halte ich meinen Kopf still, gehe mit dem Daumen nach oben und folge. Ich mache das jetzt, das sieht man jetzt nicht, aber das kann man vielleicht hören so ein bisschen.
Man hört die Bewegung. Ja. Also Arno sitzt mir lustigerweise tatsächlich gegenüber und macht die Übung.
Ja,
ich könnte sie euch jetzt beschreiben, dann ist das wie ein Spiel.
Mal.
Also ihr bewegt, der Kopf bleibt ganz gerade und der Daumen bewegt sich senkrecht von unterm Kinn bis über die Stirn, über den Kopf sogar und die Augen folgen. Ich glaube, das reicht auch.
Ah ja, hast recht, okay, das ist auch schon leicht schwindelig. Ja, genau. Das ist zum Beispiel eine globale Technik, um das Kleinhirn zu aktivieren. Funktioniert oft sehr gut, dass danach eine Bewegung viel besser ist. Aber dann ist es natürlich so, dass der Golfschwung auch gilt manchmal als die komplexeste Bewegung im Sport. Bin ich jetzt nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Also warum das jetzt so viel komplexer als eine Vorhand sein soll, weiß ich auch nicht. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls ist es komplex und da stecken eine Menge Dinge drin. Und dann müsst ihr sich den Schwung angucken und sagen, okay, wo hakt es denn? Also ist es auf der linken Seite, ist es auf der rechten Seite? Wo funktioniert die Koordination nicht? Funktioniert die Koordination möglicherweise nicht, weil irgendwas in der Beweglichkeit eingeschränkt ist? Dann wieder die Frage, warum das? Okay, also es gibt immer Möglichkeiten, sich in Situationen reinzudenken oder auch zu sagen, wo kannst du nicht richtig spezifisch Kraft entwickeln? Wo kommst du nicht weiter? Also das Erste, ganz global, wäre zu sagen, mach diese Kleinhirnaktivierung. Es gibt eine Menge Kleinhirnaktivierung. Das Zweite, was ich machen würde, wäre, den Schlag in einer Position stoppen und da dann Zeit zu verbringen. Also das heißt, den Schläger unten gegen was Hartes zu bringen, was nicht wegfliegt wie der Ball. Und dann in der Position zu bleiben und vorsichtig, nicht sonderlich doll, jetzt nicht als Krafttraining, sondern da zu bleiben und den Körper durchzufühlen und zu sagen, okay, warte mal, wenn ich hier mit der Fußposition arbeite, wird das ein bisschen besser. Wenn ich hier jetzt meine Knie ein bisschen verändere, wird es besser. Ist es besser, wenn ich so greife, Schulter, Kopf, Blick. Was verbessert die Art, wie ich hier Druck erzeugen kann? Und das in verschiedenen Positionen durchgehen. In der Position, wo man den Ball trifft, aber auch in der Schwunghohlposition wäre wohl sicher was, was die Koordination deutlich verbessert, weil man einfach Zeit hat, in der Situation sich zu bleiben und sich da reinzufühlen. Genau.
Das ist, finde ich, eine der Erkenntnissen sozusagen der Neuroathletik, aber auch was, was man irgendwie schon immer nebenbei gemacht hat, klar, eben genau das zu sagen, ich fühle mich in einen Muskel rein, ich gucke, wie ich stehe und ich kann das in dem Moment verändern und mein Hirn merkt sich das. Ja. Ich habe immer erzählt, mein Vater hat vor sehr langer Zeit auch schon Sport studiert. Da haben die schon Übungen gemacht, die diesen sehr ähnlich sind, ohne zu wissen, warum sie es tun.
Total.
Das ist, glaube ich, der große Vorsprung von uns heute, dass wir sozusagen verstehen, warum Dinge so getan werden.
Aber machen wir das Gleiche.
Irgendwas kommt immer wieder. Wir hatten gerade eine lustige Unterhaltung mit dem Thema von den Faszien. Das ist ja jetzt gerade ein bisschen tot. Irgendeinen Grund hat das aber auch, weil man wir würden es wahrscheinlich nicht mehr Faszienrollen nennen, sondern Sensorikstimulation. Am
Richtig.
Ende ist es dasselbe.
Genau.
Am Ende, ob du dich auf die Rolle legst und sagst, du machst die Faszien, weil der Körper halt dann doch leider so komplex ist, dass alles...
Du kannst dich eine Struktur rausnehmen und sagen, jetzt mobilisiere ich meine Faszie, aber den Muskel fasse ich nicht an.
Genau.
Es wird nicht berührt hier.
Genau. Genau, aber eben für die Frage, glaube ich, tatsächlich zu sagen, okay, bleib in einer Position, spür da rein, korrigier die Position, mach's dir bewusst, dass dein Hirn versteht, okay, beim nächsten Schlag mache ich genau das.
Ja, wir haben früher beim Karate, haben wir stundenlang in irgendwelchen Positionen gestanden, natürlich mit Vorliebe mit irgendeinem Bein in der Luft oder so und dann stundenlang diese Position geübt. Oder beim Boxen passiert genau das Gleiche, dass du sozusagen da stehst und sagst, okay, am Sack oder an der Wand oder sonst irgendwas und dann da stehst und übst. Das sind alles keine neuen Techniken.
Ja, super klassisch, ja auch im Yoga. Die halten
die, das, die man die ganze Zeit das, genau, das ist nur das.
Fühl dich da rein.
Ja.
Und das war schon immer so. Genau. Ja. Und jetzt wissen wir halt, dass das eine Kartierung des Muskels ist.
Genau.
So. Ja, also schon sehr, sehr spannend.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch eins deiner größten Stärken sozusagen, dass du das in den Alltag überträgst. Das ist das, was wir im Prinzip auf der Fläche machen, dass es eben nicht nur in einer Yogastunde ist, sondern dass wir auch sagen, in dem Fall kann man es jetzt auf den Golfschwung übertragen, aber auch zu sagen, okay, wenn du immer wieder Rückenschmerzen in der und der Situation bekommst, dann fühl dich mal da rein, korrigier die Position und überleg dir, wie fühlt es sich denn an oder was musst du verändern, damit du den Schmerz nicht mehr hast?
Meist gar nicht so viel.
Ja, genau.
Ja, es ist nicht, ich muss die Bewegung meiden oder ich darf nicht mehr als 5 Kilo tragen, sondern korrigiere einfach nur ein ganz kleines bisschen das Gefühl, und zack, läuft das.
Und da, ich würde sagen, also ich würde mich jetzt nicht auf eine Prozentzahl festlegen, aber das hilft schon viel.
Sehr viel.
Und wenn das nicht hilft, dann muss man weitergehen und sagen, okay, muss ich was mobilisieren, muss ich was stärken, muss ich was super. Vielen Dank. Da ich weiß, wer die Frage gestellt hat, wird die Nachfrage kommen, wenn die Antwort, wenn das noch nicht gereicht hat.
Okay.
Noch zwei Fragen haben wir.
Noch zwei Fragen.
Okay. Noch zwei Fragen. Ich weiß gar nicht, welche ich lieber mag, aber die lustigere ist auf jeden Fall, was war das verrückteste Erlebnis während deiner bisherigen Karriere? Die größte Panne, die verrückteste Kundenbegegnung?
Ja, da habe ich, ja, das, die Frage hast du mir schon gespoilert sozusagen.
Ja, weil ich es nicht aushalten konnte.
Genau, und das Ding ist, da ist mir wirklich nichts Geiles eingefallen, weil es ist natürlich ein bisschen so, dass ich, das, also das ist natürlich kein Standardjob, wo wir wirklich viele irre Situationen erleben und auch viele besondere Menschen kennenlernen, die ganz eigene Leben führen. Und natürlich ist es auch so, früher oder auch in Corona sind wir einfach auch zu vielen Leuten nach Hause gefahren und dann sieht man deren Home und das ist wahnsinnig privat ja auch und so. Natürlich sind da viele lustige, absurde, sonst irgendwelche Situationen passiert, aber die natürlich auch immer
sehr an den Menschen gekoppelt sind.
Ja, komplett privat sind natürlich. Ja. Das ist halt so, das würde ich nicht erzählen, weil ich gar nicht, also weil derjenige genau weiß, dass er das ist. Ja. Das ist halt so, das ist schwierig. Also es sind so Kleinigkeiten, die mich wahnsinnig freuen, wie eine Kundin, die gesagt hat, okay, ich mache jetzt Krafttraining, ich will alleine weiter trainieren. Und dann hat sie sich, wie alt war die da, 50, keine Ahnung, auf einer der belebtesten Straßen in Hamburg ihr Rack auf den Balkon gestellt und da trainiert, im ersten Stock.
Ja, man so, muss sowas, es nur sehr souverän machen.
Genau, sowas finde ich halt wahnsinnig toll. Aber also mir ist klar, dass ich die Frage, dass es da wahrscheinlich viel spektakuläre Antworten gebe. Aber also das sind so Sachen, die mich wirklich, wie lange ist das her? Das ist 10 Jahre her oder so, dass sie das gemacht hat. Ja? Das heißt, 10 Jahre später habe ich immer noch das Bild und wenn ich da vorbeifahre, gucke ich, ob das Rack da steht.
Ja.
So.
Ja.
Ja. Was bei dir?
Ja,
hast du da was?
Weiß ich nicht. Wir hatten,
also
das war tatsächlich die Frage, die ich Alu vorher gestellt habe. Und wir haben uns schon ein paar lustige Sachen erzählt, aber
klar,
die tatsächlich so privat sind, dass wir sie hier nicht erzählen würden. Ich glaube schon, eines der auf jeden Fall mit krassesten Erlebnisse war schon auch natürlich so schlimm, wie die Corona-Pandemie war. Für uns schon auch krass, weil das der Beginn unserer Online-Produktion war. Ja. Weil im Prinzip haben sie uns ja gesagt, von heute auf morgen, wie vielen anderen auch, ihr müsst die Tür zuschließen. Und dann war es okay, aber wir müssen ja von irgendwas unser Käsebrot bezahlen. Und haben angefangen, uns ins Studio gestellt mit wirklichen, also wirklich verrückt am Anfang. Wir haben uns irgendwo ein Licht ausgeliehen und haben mal angefangen, einen Online-Kurs zu drehen. Also jeder, der von euch nie wieder Rücken hat, das war unser erster
Kurs.
Es. Und auch wie lange wir dafür gebraucht haben, was wir angefangen haben und wieder neu und nochmal andersrum.
Haben die Fenster abgeklebt? Warum haben wir verdammt noch die Fenster abgeklebt?
Weil irgendwer uns erzählt hat,
sonst du musst die Fenster abkleben.
Das zu viel Schatten und das war schon.
Und dann beim Drehen sind uns dann diese Kartons ins Bild geflogen.
Und irgendeine Lampe war immer im Bild am Anfang. Und da hatten wir auch noch keine Cutterin. Da haben wir die noch selber geschnitten ganz am Anfang.
Gut.
Und so.
Das haben wir gut gemacht, ja.
Also ich würde sagen, das war schon eines der lustigsten Erlebnisse. Ja. Genau, und ansonsten.
Aber natürlich auch mit diesem Wahnsinnsdruck dahinter, ne? Im Sinne von so. Also, wenn das nicht klappt, sind wir dann auch pleite, so.
Also, das stimmt, und man muss wirklich sagen, ich weiß, sie haben uns, weil in unserer Erinnerung ist das so, und dann haben wir erstmal, dann mussten wir erstmal damit umgehen, bis uns dann was eingefallen ist. Also, zwischen, sie haben uns die Tür zugeschlossen und wir haben angefangen zu drehen, lagen, glaube ich, wirklich original.
2 Tage?
Nee, schon, ich glaube, ein bisschen. Ja. Ich dachte, März haben wir zugeschlossen und April haben wir angefangen zu drehen.
Ja, ich hätte gedacht, es wäre noch schneller gegangen, aber weiß ich nicht. Nee, ich habe direkt dann angefangen mit Insta.
Mit
das
Instagram,
war das Ding.
Genau, das hast du sofort gemacht.
3 Jahre vorher haben mir alle gesagt, pass auf, Junge, du musst Insta machen. Ich so, nee, muss ich nicht.
Und muss ich nicht, war also die Reaktion war eher auf keinen Fall.
Auf überhaupt gar keinen Fall.
Ich gehe vor die Kamera, auf keinen Fall.
Ja, genau. Und dann war es so, ja gut, okay, also wenn du jetzt nicht auf Insta gehst, dann bist du pleite.
Und das ist auch ein bisschen legendär, der Sessel in eurer Wohnung mit Tom oder Ella im Wechsel im Hintergrund. Ja. Es war einfach 3 Jahre das Bild. Ja. Das hat auch einen Moment gedauert, bis du das dann ins Studio gebracht
hast. Bis ich mich da rausgetraut habe. Der Sessel war halt sehr sicher, weil ich, da habe ich ja ausschließlich sozusagen Inhalte geteilt und so. Das ist halt was, eines ist was, als Fachmann etwas zu erzählen von etwas, wo du dir deiner Sache echt sicher bist. Das andere ist sozusagen, mehr von seinem Leben zu zeigen, was ich inzwischen auch toll finde, aber was halt auf jeden Fall mehr Mut erfordert irgendwie so. Also man ist halt als Mensch
da. Man macht sich halt mehr angreifbar.
Genau. Und, aber inzwischen finde ich beides, also beides ist wirklich ein essentieller Teil geworden. Und die Anfänge waren irre, keine Frage. Ja. Wenn ich erinnere, was für einen Puls ich hatte bei den ersten Stories, die ich gedreht habe. Und ich meine, ich habe die ja nicht direkt hochgeladen, sondern ich habe die nur gedreht und ich hatte einen hohen Puls. Also,
ja. Ja, das stimmt. Das war, war die Struktur irgendwann da und dann ging's.
Ja. Ja. Das war schon ein irrer Switch, keine Frage.
Ja, total. Ja, wie toll. Genau, also ich hoffe, dass wir damit die Frage trotzdem gut genug beantwortet haben. Ja. Aber es ist tatsächlich, Personal Trainer oder Personal Trainerin zu sein, ist einfach was sehr, sehr Privates, auch ein sehr privater Job. Und deswegen ist das natürlich immer schwierig. Aber vielen Dank trotzdem für die Frage, weil wir haben uns auf jeden Fall die Woche beim Abendbrot
eine Menge lustiger Geschichten aus den letzten 15 Jahren erzählt.
Ja.
Und weißt du noch alles? Ja, ja.
War die Frage ja, Gold wert. Genau. Perfekt. Ich finde, wir haben eine wahnsinnig schöne Abschlussfrage. Und zwar, okay, was sind deine drei Geheimtipps für ein gesundes Leben, für eine gute Langlebigkeit? Das muss jetzt gar nicht nur auf Training bezogen sein, sondern wirklich zu sagen, was sind die drei Sachen, wo du sagst...
Langlebigkeit.
Also wahrscheinlich ist Training ein Teil davon, aber was sind deine drei Geheimtipps zu sagen, was für eine Langlebigkeit?
Ja gut, also wenn ich jetzt wieder sage, Krafttraining, Ausdauer, das ist ja Quatsch. Sondern,
na blöd,
also wenn ich jetzt sage,
Training zusammen.
Genau, also ich würde vielleicht sogar diese Kategorie von, also bei uns in der Stadt, ja, das mag auf dem Land oder in den Bergen oder sonst irgendwo anders sein, aber bei uns in der Stadt ist es so, dass es ganz klar zwei Kategorien von älteren Menschen gibt und das sind diejenigen, die Fahrrad fahren und die es nicht tun. Das heißt, diejenigen, die sich ab 60 weiterhin aufs Rad schwingen und im Prinzip jeden Weg jedes Mal ein kleines, wenn auch nicht intensives Herz-Kreislauf-Training haben, die sind mit 70, 80 und 90 wirklich anders drauf als diejenigen, die das nicht tun. Und zwar nicht, weil die Intensität so hoch, sondern weil die Frequenz so hoch ist.
Ja, und weil sie sich bewegen vor allem. Ne?
Genau.
Also ich habe gerade überlegt, weil würdest du E-Bike-Fahrer ausschließen?
Nee, überhaupt nicht.
Nee, genau. Gar es geht nicht mehr um die Bewegung und gar nicht um...
Selbst auf dem E-Bike kann man sich ja... Ich war auch selber E-Bike. Also das heißt, man kann sich da anstrengen und man kann anpassen. Und E-Bike führt ja eher... Ich bin eher voll pro E-Bike, weil es führt einfach dazu, dass du erstens längere Strecken auch mit dem Rad fährst und zweitens auch mit dem Rad fährst, wenn du vielleicht keinen Bock hättest, weil mit dem E-Bike ist echt leicht. Also... Ich stelle das nicht immer auf volle Power, aber wenn ich schlecht drauf bin, stelle ich es auf volle Power. Also, ja, gut.
Genau, und du entscheidest trotzdem dich fürs Fahrrad. Und ich finde auch, ich habe das zum Beispiel mit Martin, mit meinem Mann, der einfach wirklich schnell ins Schwitzen kommt. Und ich verstehe das.
Klar.
Und das war lange Jahre immer ein Thema, auch bei Kundinnen von uns, wo ich gesagt habe, dann fahr doch, mach doch die Strecke mit dem Fahrrad. Und sagt sie, aber dann kommen wir da verschwitzt an.
Genau.
Und das ist in unserem Job völlig egal, aber wenn du den ganzen Tag im Büro sitzt, kann ich das verstehen.
Ja.
Und da finde ich auch, ist E-Bike eine wahnsinnig gute Variante.
Total.
Anstelle des Fahrrads.
Ja. Also das ist, würde ich sagen, das...
Also Bewegung ist ein Geheimtipp.
Ja. Mhm. Und wenn jetzt, das kann auf dem Land was anderes heißen, wenn jemand da immer weiter irgendwie die Kraut macht oder sonst irgendwas, keine Ahnung, wie das ist, aber das ist schon wirklich so eine krasse Kategorie. Ja. Und ja, dann sind es einfach die Leute, die, naja, wie soll man das sagen, die eine Aufgabe haben. Ne? Also es ist jetzt mehr begleiten. Das ist jetzt nicht mein Fachwissen als Trainer, weil als Fach und als Trainer sage ich, du musst Krafttraining machen und Ausdauertraining machen. Aber und irgendwie dein Gleichgewicht und dein Dings wach halten. Aber sonst ist so die andere Beobachtung, diejenigen, die eine ernste Aufgabe haben, die sie weiter verfolgen. Wir haben jetzt gerade einen Kunden, der ist, wie alt ist der, 76, 77 so, der ist immer noch aktiver Programmierer.
Mhm.
Ja. Das heißt also, wenn du weiterhin eine ernste Aufgabe hast, das ist jetzt völlig egal, ob das Job ist oder Ehrenamt oder egal was für eine Aufgabe, die dir wirklich wichtig ist.
Mhm. Dass du was sozusagen was Wertschöpfendes für dich zu tun hast.
Genau.
Mhm.
Und ich meine, ich bin jetzt schon in dem Alter mit 48, dass einige Leute um mich herum langsam planen, auszusteigen.
Mhm.
Und wenn du mir die Frage stellst, ist es so, warte mal ganz kurz, ich habe noch nicht mal angefangen. So, es ist so, ja, also gerade mir stellen Menschen die Frage, wie lange willst du denn das noch machen? Und ich so, hä? Was? Genau, weißt du, es ist so, also ich, warte mal ganz kurz, ich habe eine Mission, ich habe ein Ziel, ich will dahin, ich, so, das ist so,
ja.
Hä? Deswegen, also, gut, jetzt werde ich allein schon, wenn ich das sage, ich meine, ich verfahre und ich habe ein Ziel, wahrscheinlich falle ich mit 53 tot um so, aber nur, weil ich es gesagt habe, ja.
Das glaube ich nicht.
Nee, ich glaube, die, das wäre wichtig und...
Also Bewegung und eine sinnvolle Aufgabe?
Ja, eins, was dir, was du willst, was dir ernsthaft wichtig ist, was ja. du, ja, so.
Ja.
Ich glaube, mehr werde ich nicht sagen, weil der Rest ist natürlich Training, Ausdauer, so.
Also ich glaube, ja, und ich glaube, das ist was, was du zu 100% unterschreiben würdest, ist tatsächlich eine gesunde Ernährung und nicht eine gesunde Ernährung, die auf Social Media propagiert wird, sondern zu sagen, okay, du brauchst genug Licht, du brauchst genug Wasser. Ja. Also wie viele Menschen ich auch in meinem Umfeld habe, die mir irgendwie nachmittags um 4 sagen, ach, ich habe vergessen zu trinken. Und ich denke, das darf nicht passieren. Nee, das darf nicht darfst nicht passieren, bis 16 Uhr nichts getrunken zu haben, weil, genau, also ich glaube wirklich, dass das ein Thema ist, genug Flüssigkeit. Und wie gesagt, gesund ernähren heißt nicht, du musst nur Salat essen, aber eben für dich ein gutes Verhältnis.
Ja.
Genau.
Das spielt schon eine Riesenrolle. Also genau.
Genau.
Ja.
Sehr gut.
Gut.
Ich danke dir sehr.
Ja, ich danke dir. Wir hatten gedacht, ja, das könnte ja vielleicht eine kurze Folge werden.
20 Minuten, habe ich auch gedacht.
Ja.
Ja, naja. Manche Dinge muss man ja auch gleich lassen. Wir hatten heute Morgen im Frühstückstisch eine lustige Unterhaltung, weil Alu mir dann 10-mal gesagt hat, nee, aber der Podcast läuft immer so ab, also wir machen das so und so. Und ich sage, ja, aber ist ja heute auch anders, weil
ist ja
Sophia und nicht Inken. Da habe ich gesagt, naja, und dann ist das wahrscheinlich auch eh nur 20 Minuten. Mhm. Aber manche Dinge soll man ja gleich behalten.
Dann haben wir das gleich gemacht. Sehr geil. Dann musst du jetzt Tschüss sagen und dann singe ich nämlich. Zum Abschluss und so.
Ja, okay,
das heißt, ich mache jetzt. Jetzt muss man sagen.
Ah ja, okay, super. Ich danke euch fürs Zuhören und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß nächste Woche wieder mit Alu und Inken zusammen.
Tschüss.